Willkommen zurück. Das hier ist eine Folge über ein Thema, das viele Männer und auch Frauen aus eigener Erfahrung kennen, aber kaum jemand wirklich benennen kann. Verdeckter Narzissmus bei Frauen. Das wird kein leichter Stoff, aber er ist wichtig. Wenn du in einer Beziehung warst oder bist, in der du begeben hast, bis du leer warst und am Ende trotzdem als der Schuldige dastandest, dann wird dir vieles bekannt vorkommen. Vorab, ich bin kein Therapeut und kein Psychologe. Was du gleich hörst, ist die Aufbereitung etablierter Forschung, kombiniert mit dem, was ich über Jahre selbst beobachtet habe, im eigenen Leben, im Bekanntenkreis, in vielen Schilderungen anderer. Also, tiefer Atemzug und los. Vorab, ich bin weder Psychologe noch Therapeut. Was du gleich liest, ist die Aufbereitung dessen, was etablierte Forschung, DSM-5, Pinkus, Kaligor, Kernberg, Freit zum Thema vulnerabler Narzissmus sagt, ergänzt durch das, was ich über Jahre beobachtet habe, selbst im Bekanntenkreis, in mehreren Beziehungen, in Schilderungen anderer Männer und Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Es ist kein Lehrbuch und keine Ferndiagnose. Und es ist auch kein Frauenbashing. Die männliche Variante bekommt einen eigenen Artikel. Was unterschiedlich ist, ist nicht die Kernstruktur. Das ist das Gewand. Du hast geholfen, du hast zugehört, du hast gegeben, du hast verstanden, wenn andere längst aufgegeben hätten. Und trotzdem stehst du am Ende als der Schuldige da. Du hast eine Grenze gesetzt, plötzlich bist du kontrollierend. Du hast Verletzungen gezeigt, plötzlich bist du manipulativ. Du hast eine Wahrheit ausgesprochen, plötzlich bist du toxisch. Irgendwann fragst du dich, was stimmt hier nicht? Mit ihr, mit mir, mit uns beiden. Wenn du in den letzten Monaten oder Jahren in einer Beziehung warst, in der genau dieses Muster lief, willkommen in einer Erfahrung, die deutlich mehr Menschen gemacht haben als allgemein bekannt. Es gibt einen Begriff dafür, der lange in Fachzirkeln verwendet wurde, aber inzwischen langsam in den Alltag rückt. Verdeckter oder vulnerabler Narzissmus. Erstmals systematisch beschrieben unter anderem von Aaron Pinkus, Pennsylvania State University, ab 2009 und Eve Kaligor, Columbia University, als wichtige Ergänzung zur älteren grandiosen Variante. Und ja, dieser Artikel hat den expliziten Fokus auf Frauen. Nicht, weil verdeckter Narzissmus ein weibliches Problem wäre, das wäre Unsinn und vor allem unfair, sondern weil sich die Erscheinungsformen subtil unterscheiden. Andere Codes, andere Strategien, andere Tarnungen. Wer das Phänomen nur unter dem Männeretikett sucht, übersieht die weibliche Variante komplett. Beim männlichen Pendant ist es genauso. Darüber schreibe ich einen eigenen Artikel, versprochen. 1. Was Narzissmus eigentlich ist, kurz und ohne Lehrbuchgeschwurbel. Kurz, die Grundlage. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, NPD, ist im DSM-5, dem Internationalen Diagnosehandbuch der amerikanischen Psychiatervereinigung, über 9 Kriterien definiert. Mindestens 5 müssen strukturell und dauerhaft erfüllt sein. Grandioses Selbstgefühl, Fantasien von grenzenlosem Erfolg, Macht, Schönheit, Glaube an die eigene Besonderheit, Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung, Anspruchshaltung, Erwartung von Sonderbehandlung, ausbeuterisches Verhalten in Beziehungen, Mangel an Empathie, Neid auf andere oder Glaube, beneidet zu werden, arrogantes, überhebliches Verhalten. Klingt nach einem ziemlich eindeutigen Persönlichkeitsbild, oder? Ist es leider nicht. Denn diese 9 Kriterien können sich auf 2 vollkommen unterschiedliche Arten ausdrücken. Die Forschung der letzten 20 Jahre, vor allem durch Aaron Pinkus mit seinem Pathological Narcissism Inventory, PNI 2009, hat gezeigt, Narzissmus hat nicht ein Gesicht, sondern 2. Und welches Gesicht jemand zeigt, hängt entscheidend davon ab, was die Gesellschaft toleriert. 2. Grandios versus verdeckt. Der entscheidende Unterschied. Wenn die meisten Menschen das Wort Narzisst hören, denken sie an einen lauten Typen mit zu vielen Followern und zu wenig Selbsteinsicht. Das ist der grandiose Narzissmus. Er ist relativ leicht zu erkennen, weil er laut ist. Er drängt sich in den Mittelpunkt, redet von sich, fordert Bewunderung, ist sich seiner Großartigkeit ständig sicher. Es gibt aber eine zweite Form, und die ist der eigentliche Grund, warum dieser Artikel überhaupt geschrieben werden muss. Hier gibt es eine Tabelle, die du im Artikel auf der Webseite ansehen kannst. Beim verdeckten Narzissmus ist die Grandiosität nach innen gerichtet. Die Person fühlt sich innerlich besonders, überlegen, tief unverstanden, zeigt das aber nicht durch Prahlerei oder Dominanz, sondern durch eine permanente, alles färbende Opferrolle. Die Forschung beschreibt das als Covered Grandiosity, dieselbe innere Größenfantasie, nur umgekehrt verpackt. Nach außen wirkt das wie Sensibilität, nach innen ist es dieselbe narzisstische Struktur. Fehlende Empathie, Anspruchshaltung, Unfähigkeit zur echten Selbstreflexion, Ausbeutung von Beziehungen. Nur das Gewand ist anders. 3. Warum gerade Frauen häufiger vom verdeckten Typ sind? Jetzt zur heiklen Frage. Vorweg, mit der gebotenen Vorsicht. Die Daten dazu sind weniger eindeutig, als der populäre Diskurs es manchmal darstellt. Was die Forschung ziemlich klar zeigt, beim grandiosen Typ ist der Männeranteil deutlich höher. Wright et al. 2010, Grijalva et al. 2015. Beim verdeckten Typ ist das Verhältnis viel ausgeglichener, mit einem leichten Übergewicht bei Frauen, das aber je nach Studie variiert. Wichtig, das ist keine biologische Tatsache. Das ist eine soziologische. Offene Grandiosität, ich bin die Größte, alle sollen mir zuhören, wird bei Männern in unserer Kultur eher toleriert, manchmal sogar bewundert. Bei Frauen wird dasselbe Verhalten schnell als arrogant, zickig oder unangenehm abgestempelt. Die gesellschaftliche Erwartung an Frauen lautet seit Jahrhunderten: Bescheidenheit, Empathie, Fürsorge. Frauen mit narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen lernen früh, meist unbewusst, dass eine andere Strategie besser funktioniert: die Opferrolle. Sie erzeugt Mitleid statt Ablehnung. Sie schützt vor Kritik. Sie manipuliert, ohne wie Manipulation auszusehen. Wer leidet, wird nicht angegriffen. Das Ergebnis ist eine Form von Narzissmus, die nach außen verletzlich und nachvollziehbar wirkt, nach innen aber dieselbe Kernstruktur trägt. Und sie hat ein eigenes Vokabular, eigene Codes, eigene Tarnungen entwickelt. Genau die schauen wir uns jetzt an. 4. Die spezifisch weiblichen Codes. Was unterscheidet sie wirklich? Bevor ich auf die 8 typischen Verhaltensmuster komme, hier zuerst die weiblich kodierten Tarnungen. Das sind die Strategien, die so bei männlichen vulnerablen Narzissten kaum auftauchen, weil sie nur in einer weiblichen Sozialisation funktionieren. Wer diese Codes einmal kennt, sieht sie überall. 4.1. Ich bin halt hochsensibel. Hochsensibilität, High Sensitive Person, HSP, ist ein wissenschaftlich umstrittenes, aber in der Poppsychologie sehr verbreitetes Konzept, ursprünglich von Elaine Aron in den 90ern beschrieben. Es bezeichnet eine Persönlichkeitseigenschaft, bei der Reize stärker wahrgenommen werden. Das ist an sich keine Pathologie, sondern ein Persönlichkeitszug. Aber im weiblich vulnerablen narzisstischen Repertoire hat sich »Ich bin hochsensibel« zu einer der häufigsten Selbstetikettierungen entwickelt. Warum? Weil es gleich mehrere Funktionen erfüllt. Es erklärt extreme Reaktionen, ohne sie reflektieren zu müssen. »Ich kann da nicht anders«. Ich bin halt sensibel. Es macht Kritik unangreifbar. Du verletzt meine sensible Seele. Es positioniert die Person über andere. Andere spüren das gar nicht so. Es liefert ein soziales Mitleidkonto, das jederzeit abgehoben werden kann. Der entscheidende Unterschied zu echter Hochsensibilität: echte HSPs spüren intensiver, auch das Leid anderer. Sie sind oft besonders empathisch. Wer sich hochsensibel nennt, aber gleichzeitig die Gefühle des Partners regelmäßig wegwischt, die Kinder des Partners abwertet oder ohne Mitgefühl bleibt, wenn andere leiden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht hochsensibel, sondern hochreaktiv. Das ist ein wichtiger Unterschied und in der Praxis ein verlässlicher Indikator. 4.2. Spiritualität, Energie, toxische Schwingungen. Der zweite große Tarnbereich ist spirituelles Vokabular. Du senkst meine Schwingung. Du bist nicht auf meiner Frequenz. Ich muss mich vor toxischen Energien schützen. Du bist für mein Wachstum. Mein höheres Selbst hat mir das gezeigt. Echte Spiritualität ist eine kraftvolle Sache und ich will sie nicht abwerten. Was hier passiert, ist etwas anderes. Spirituelles Vokabular wird verwendet, um eigene Bedürfnisse zu Forderungen zu erheben und Kritik unangreifbar zu machen. Wer sich toxischen Energien entzieht, muss sich nicht mit dem Argument auseinandersetzen, das gerade vorgebracht wurde. Wer sich auf einer höheren Frequenz wähnt, muss niemandem mehr auf Augenhöhe begegnen. Diese Strategie funktioniert in einer Welt, in der spirituelle Begriffe Hochstatus haben, und sie ist überproportional weiblich besetzt. Schau dir die Coaching-Industrie auf Instagram an, dann verstehst du, was ich meine. 4.3. Die Coaching-Industrie als Rückendeckung. Apropos Instagram, es gibt heute eine ganze Selbsthilfeindustrie, die das vulnerable narzisstische Selbstbild in Echtzeit nährt. Self-Love-Coaches, Trauma-Healer, Narzissmus-Survivor-Coaches, die Reels produzieren wie am Fließband. Du bist nicht zu viel, andere sind zu wenig. Wenn er dich nicht versteht, bist du auf dem nächsten Level. Toxische Menschen sortieren sich aus, wenn du deine Energie hochfährst. Diese Inhalte sind nicht alle schlecht. Manche sind sogar hilfreich für Menschen mit echtem Trauma. Aber sie sind ein perfekter Spiegel für das vulnerabel narzisstische Selbstbild. Wer ohnehin glaubt, zu Unrecht behandelt zu werden, findet hier täglich Bestätigung. Wer ohnehin zur Selbstinszenierung als Opfer neigt, bekommt die passende Sprache mitgeliefert. Eine Person, die ich aus eigener Anschauung kenne, hat nach einer Beziehungstrennung selbst angefangen, solche Reels zu produzieren, als Coach für Opfer von Narzissten, mit beachtlichen Aufrufzahlen. Die Pointe, sie war in dieser Beziehung selbst die manipulative Seite. Aber das Etikett Opfer eines Narzissten verkauft sich besser. Und das System, das sich da entwickelt hat, gibt die Bestätigung zuverlässig. 4.4. Tränen als Werkzeug. Tränen sind in unserer Gesellschaft mit einem starken sozialen Tabu belegt. Eine weinende Frau anzugreifen, gilt als unmöglich. Das ist erstmal eine richtige soziale Norm. Die meisten Tränen sind echt und Empathie ist die richtige Antwort. Aber im vulnerabel-narzisstischen Repertoire werden Tränen oft strategisch eingesetzt, manchmal bewusst, oft unbewusst. Das Muster, mitten in einer Diskussion, in der die Person in die Defensive gerät, kippt die Stimmung. Tränen kommen. Plötzlich ist die Diskussion beendet. Nicht, weil sie geklärt wäre, sondern weil weiter zu diskutieren als gefühllos gelten würde. Wer das einmal beobachtet, sieht es immer wieder. Die Tränen kommen verlässlich an genau den Punkten, an denen das Argument verloren ist. Das ist nicht zynisch gemeint. Diese Reaktion ist meist nicht kalt geplant. Sie passiert automatisch, als Schutzmechanismus eines Systems, das sich selbst schützt. Aber für den Partner ist sie zermürbend, weil sie jede Klärung unmöglich macht. 4.5. Die Mutterrolle als Schutzschild. Ich bin doch nur eine Mutter, die alles für ihre Kinder tut. Ein Satz, der jede Kritik im Keim erstickt. Mutterschaft ist heilig in unserer Kultur, und das ist im Grundsatz auch richtig. Aber sie wird im vulnerabel-narzisstischen Kontext oft als moralisches Schutzschild verwendet. Konkret, egal welches eigene Verhalten kritisiert wird, die Antwort lautet sinngemäß: Ich tue das nur für die Kinder. Du greifst mein Muttersein an. Andere Mütter würden noch viel mehr tun. Das macht Kritik unmöglich. Und gleichzeitig wird die Mutteridentität zur Quelle moralischer Überlegenheit über alle, die diese Rolle nicht haben. Bei narzisstischen Müttern gibt es zudem ein eigenes Spektrum an Verhaltensweisen, die in der Forschung gut beschrieben sind. Carol McBride, Will I Ever Be Good Enough? 2008. Dazu komme ich gleich in einem eigenen Abschnitt. 4.6. Sexualität als Belohnung und Strafe. Ein heikles Thema, aber wichtig. In vulnerablen narzisstischen Beziehungen wird körperliche Nähe oft als Steuerungsmittel eingesetzt. Nicht immer bewusst, aber strukturell. Phasen intensiver Nähe wechseln mit Phasen kompletter Verweigerung. Sex wird als Belohnung für Wohlverhalten verteilt oder als Strafe entzogen. Das Tückische, diese Zyklen sind nicht offen ausgesprochen. Man wird nicht gesagt, weil du das gemacht hast, gibt es heute keinen Sex. Man spürt es nur. Das macht es so schwer zu greifen und es führt, in Kombination mit den seltenen intensiven Annäherungsphasen, zur dritten Ebene des Trauma-Bondings, die weiter unten beschrieben ist. 4.7 Das Freundinnen-Netzwerk als Allianz. Vulnerabel narzisstische Frauen pflegen oft ein engmaschiges Netzwerk von Freundinnen, in dem die eigene Opferrolle kollektiv bestätigt wird. Über Mädelsabende, WhatsApp-Gruppen, regelmäßige Telefonate. Was nach gesundem Frauen-Empowerment aussieht, ist in dieser Konstellation oft ein Echoraum, in dem die eigene Wahrheit zur Gruppenwahrheit wird. Wenn der Partner versucht, etwas zu klären, sind nicht nur ihre Sicht, sondern auch die Sichtweisen von 4 oder 5 weiteren Personen schon vorgekommen, die alle dasselbe sehen. Das ist nicht zufällig. Die Wahrnehmungen sind koordiniert, ohne dass es so genannt wird. Wer das einmal erlebt, weiß, gegen ein eingeschworenes Netzwerk argumentiert man nicht. Man verliert immer. 4.8 Die Lady Performance. Nach außen kultiviert, höflich, gepflegt, eine richtige Dame. Beim Essen mit Freunden, im Job, bei der Schwiegermutter, nichts deutet darauf hin, dass diese Person zu Hause stundenlang eskaliert, schreit, beleidigt. Diese perfekte Performance vor Publikum macht das Phänomen besonders verstörend für den Partner. Niemand glaubt ihm, wenn er versucht zu beschreiben, was passiert. Diese Diskrepanz zwischen öffentlichem Auftritt und privater Realität ist ein Kernmerkmal vieler narzisstischer Strukturen, aber bei der weiblich vulnerablen Variante besonders ausgeprägt, weil das gesellschaftliche Bild der guten Frau so eng definiert ist und die Tarnung dadurch so glaubhaft wird. 5. Die 8 universellen Verhaltensmuster. Jetzt zu dem, was beim verdeckten Narzissmus, egal welchen Geschlechts, immer wieder auftritt. Diese 8 Muster sind in der Forschung gut beschrieben und werden von Menschen, die in solchen Beziehungen waren, fast wortgleich berichtet. Wenn du beim Lesen denkst, warte mal, das kenne ich doch genauso, du bist nicht allein. Das Muster ist erschreckend stabil. 5.1 Die Opferrolle als Form der Grandiosität. Das ist das Kernmerkmal und das am schwersten zu durchschauen. Grandiosität bedeutet nicht immer, ich bin toll. Es bedeutet, ich bin anders als andere. Mein Erleben ist bedeutsamer, meine Wahrheit ist die einzig gültige. Beim verdeckten Typ drückt sich das aus als, ich leide tiefer als andere. Ich werde mehr verletzt. Ich verdiene mehr Verständnis, mehr Rücksicht, mehr Einsatz. Konkrete Sätze, die in solchen Beziehungen immer wieder fallen. Ich kenne meinen Wert. Meine Zeit ist kostbar. Ich schulde niemandem eine Erklärung. Ich habe erkannt, was ich verdiene. Mit mir kann man das nicht machen. Ich bin endlich aus meinem Dramatrauma raus. Klingt nach gesundem Selbstbewusstsein, oder? Ist es nicht. Echtes Selbstbewusstsein braucht keine ständige Aussprache. Es ist einfach da. Diese Sätze sind Performance, Selbstbestätigung durch Wiederholung, weil das innere System immer wieder leerläuft. 5.2 Pop-Psychologie als Anklagearsenal. Verdeckte Narzisstinnen sind oft erstaunlich gut bewandert in psychologischem Vokabular. Toxisch, Gaslighting, Narzisst, emotionaler Missbrauch, Bindungsvermeidung, Projektion, all das sitzt flüssig. Häufig kommt es aus den oben beschriebenen Coaching-Reels. Das wirkt nach Selbstreflexion, es ist das Gegenteil. Diese Begriffe werden nicht genutzt, um das eigene Verhalten zu hinterfragen, sondern als Anklagewerkzeuge gegen den Partner. Wer mit psychologischer Sprache argumentiert, klingt kompetent und macht den anderen zum klinisch diagnostizierten Problem. Die bittere Ironie: Das Wissen über narzisstisches Verhalten wird präzise eingesetzt, um die eigene Struktur unsichtbar zu machen. Die Sprache der Opfer wird zur Waffe der Täterin. Und das Beste, das Vokabular ist mittlerweile so verbreitet, dass die Umwelt es als Kompetenz wertet, nicht als Symptom. 5.3 DAVO – Die Täterin macht sich zur Opfer. DAVO ist ein Akronym aus der Traumaforschung, geprägt 1997 von Jennifer Freid an der University of Oregon. Es steht für Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, Leugnen, Angreifen, Täter-Opfer-Umkehr. Der Ablauf ist immer ähnlich. Sie verhält sich problematisch, beschimpft, droht, entwertet, eskaliert. Du setzt eine Grenze oder reagierst. Sie leugnet ihr eigenes Verhalten. Das habe ich nie gesagt, so war das nicht. Sie greift an. Du bist derjenige, der aggressiv ist. Du machst mich fertig. Sie stellt sich als Opfer dar. Du missbrauchst mich. Du tust mir weh. Das Ergebnis: vollständige Umkehrung von Täter und Opfer. Wer das zum ersten Mal erlebt, zweifelt an sich selbst. Wer es zum 100. Mal erlebt, auch. Das ist kein Zufall. Das ist die Funktion. Das System schützt sich, indem es die Schuld umverteilt und nutzt dafür den Partner als Lagerplatz. 5.4 Narzisstische Konfabulation. Sie glaubt ihre eigenen Verzerrungen. Vielleicht das am schwersten zu fassende Merkmal und das, was die Sache so verstörend macht. Ich habe ihm einen eigenen Artikel gewidmet, weil das Thema so groß ist. Hier nur kurz. Konfabulation ist ein Begriff aus der Neurologie. Das unbewusste Ersetzen oder Ergänzen von Erinnerungen durch erfundene, aber subjektiv echte Inhalte. Bei narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen passiert das psychologisch, und zwar ständig. Eine Erinnerung, die mit dem Selbstbild kollidiert, kann nicht so bleiben, wie sie war. Sie wird umgeschrieben, nicht bewusst, nicht kalkuliert, sondern in Sekundenbruchteilen, lange bevor das Bewusstsein eingreifen könnte. Du erinnerst dich, dass sie eine bestimmte Aussage getroffen hat. Sie ist absolut überzeugt davon, dass sie das nie gesagt hat. Du legst Beweise auf den Tisch, sie deutet sie um, sagt, sie seien manipuliert oder einfach aus dem Kontext gerissen. Das ist nicht klassische Lüge. Sie glaubt ihre Version mit voller Inbrunst. Die Frage, die viele Partner monatelang quält, lügt sie wirklich oder glaubt sie das selbst, hat eine ehrliche Antwort. Beides gleichzeitig. Es gibt strategische Anteile, aber der Großteil läuft automatisch. Und das macht es so wahnsinnig ermüdend, dagegen zu reden. Man kann gegen Lügen argumentieren, aber wie argumentiert man gegen eine echte Überzeugung? 5.5. Das On-Off-Muster, Idealisierung und Entwertung im Kreislauf. Wenn du diesen Punkt liest, wirst du wahrscheinlich nicken. Das Muster ist so verlässlich wie ein Pendel. Idealisierung, Wärme, Nähe, gemeinsame Pläne, Zärtlichkeit. Du fühlst dich gesehen, geliebt, endlich verstanden. Die Beziehung fühlt sich intensiver an als alles davor. Trigger. Etwas läuft nicht nach Plan. Du hast andere Prioritäten. Du setzt eine Grenze. Du kannst nicht sofort, wenn sie es will. Eskalation. Lange Vorwurfmonologe, Beschimpfungen, moralische Verurteilungen, emotionale Kälte, manchmal juristische Drohungen, Nächte voller Nachrichten. Discard. Blockieren, Kontaktabbruch. Ein dramatischer Abschiedsbrief, der klingt wie ein literarisches Testament. Hoovering, Tage oder Wochen später, als wäre nichts gewesen. Kosenamen, Alltag, neue Pläne. Hast du Zitronen? Nach 3 Wochen Schweigen. Das ist kein Ausnahmemoment, das ist der Zyklus. Über Monate, über Jahre. Und weil die guten Phasen so intensiv sind, bleibst du immer wieder. Mehr dazu unten beim Trauma-Bonding. 5.6. Selektive Anspruchshaltung. Nehmen ohne wirklich zu geben. Verdeckte Narzisstinnen nehmen viel. Emotionale Unterstützung, praktische Hilfe, finanzielle Zuwendung, Zeit, Aufmerksamkeit. Es gibt eine stille, nie ausgesprochene, aber immer spürbare Erwartungshaltung. Selbstverständlich machst du das. Selten ein Danke, das mehr ist als eine Floskel. Was selten zurückkommt, echte Reziprozität, Anerkennung, Empathie für deine Lasten. Das Geben des Partners wird als selbstverständlich betrachtet. Oder noch schlimmer, es wird umgedeutet. Du hast das ja nicht für mich gemacht, sondern weil du etwas dafür wolltest. Das Muster ist verlässlich. Hilfe annehmen, kurze nette Phase, Eskalation, Vorwürfe, blockieren. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder, über Jahre. 5.7 Projektion. Sie sieht beim anderen, was sie selbst tut. Das ist so konsistent, dass es fast mechanisch wirkt. Du spielst Spielchen, während sie das Blockier- und Entblockierspiel treibt. Du bist instabil, während ihre Stimmung sich täglich ändert. Du nimmst keine Verantwortung, während sie null Eigenverantwortung übernimmt. Du bist ein Narzisst, während sie selbst die narzisstischen Muster zeigt. Du gaslightest mich, während sie die Erinnerungen überschreibt. Projektion ist ein unbewusster psychologischer Abwehrmechanismus, schon von Sigmund Freud beschrieben. Was man an sich selbst nicht sehen kann oder darf, sieht man beim anderen. Bei verdeckten narzisstischen Persönlichkeiten ist dieser Mechanismus besonders stark, weil das Selbstbild besonders schützenswert ist. Eine erschreckend zuverlässige Faustregel: Wenn du dauerhaft Vorwürfe hörst, die nicht zu deinem Selbsterleben passen, frag dich, ob die Vorwürfe nicht eigentlich Selbstporträts sind. Diese eine Frage hat schon viele Menschen aus jahrelangen Selbstzweifeln befreit. 5.8. Fehlende Selbstreflexion. In Jahren kein echtes "Es tut mir leid". Das ist der verlässlichste Langzeitmarker. Über Monate, über Jahre, durch Hunderte von Gesprächen, Dutzende von Eskalationen, mehrere Therapeuten. Kein einziger Moment, in dem sie eigenes Fehlverhalten klar, ohne Einschränkung und ohne Gegenvorwurf einräumt. Es gibt immer ein Aber, immer eine Erklärung, immer einen Kontext, der das Verhalten rechtfertigt. Echte Selbstreflexion setzt voraus, dass das eigene Selbstbild vorübergehend erschüttert werden darf. Bei narzisstischen Strukturen ist das strukturell kaum möglich. Das Selbstbild muss um jeden Preis geschützt werden. Und das ist keine Charakterschwäche, sondern eine Schutzfunktion eines Systems, das innerlich extrem fragil ist. Manche verdeckten Narzisstinnen formulieren das sogar als Stärke. Ich entschuldige mich für nichts, was ich nicht zu entschuldigen habe. Klingt souverän, bedeutet in der Praxis me. 6. Die narzisstische Mutter. Ein Kapitel für sich. Ich will einen Aspekt herausgreifen, der bei verdeckten Narzisstinnen besonders wehtut, weil er die nächste Generation betrifft. Die Rolle als Mutter. Die klinische Literatur dazu ist umfangreich. Carol McBride hat in Will I Ever Be Good Enough 2008 das Konzept der Daughters of Narcissistic Mothers populär gemacht. Auch Söhne sind betroffen. Die Erkenntnis aus jahrzehntelanger Therapiepraxis: Verdeckte narzisstische Mütter sind oft sozial unauffällig. Nach außen wirken sie engagiert, aufopfernd, hingebungsvoll. Ich tue alles für meine Kinder. Das stimmt manchmal sogar, aber das alles ist immer an die eigene Bedürfnisstruktur geknüpft. Konkret zeigt sich das oft in Parentifizierung. Das Kind wird zur emotionalen Stütze der Mutter. Es muss früh erwachsen sein. Eigene Bedürfnisse werden zurückgestellt. Goldenes Kind, Sündenbock. Bei mehreren Kindern wird oft eines idealisiert, das Spiegelkind, eines abgewertet, der Träger der projizierten Schwächen. Triangulation: Die Mutter inszeniert die Kinder gegeneinander oder gegen den Vater. Konfabulation in der Erinnerung: Eigene Verletzungen werden im Familiengedächtnis umgeschrieben oder ganz gelöscht. So war das nicht. Schuldinduktion: Liebe wird an Wohlverhalten geknüpft. Eigene Stimmungen sind die Verantwortung der Kinder. Erwachsene Kinder verdeckt narzisstischer Mütter berichten oft von einer eigentümlich diffusen Belastung. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, aber sie können es nicht greifen. Und wenn sie es ansprechen, hören sie: Ich habe alles für dich getan und so dankst du es mir. DAVO in der Eltern-Kind-Variante. Wer sich hier wiedererkennt, das ist keine Einbildung. Es gibt Forschung dazu und es gibt Wege heraus, meist über jahrelange Therapie, oft mit Kontaktabbruch oder zumindest Kontaktreduzierung. Das ist hart und oft mit Schuldgefühlen begleitet. Aber es ist manchmal die einzige Lösung. 7. Die Therapiefrage: Warum sie selten in Therapie geht und wenn, dann anders. Verdeckte Narzisstinnen gehen manchmal in Therapie, aber selten mit dem Ziel, das die Therapeutin annimmt. Das offizielle Ziel ist Veränderung. Das eigentliche Ziel ist Bestätigung. 2 Muster, die in der klinischen Praxis immer wieder beobachtet werden: Instrumentalisierung des therapeutischen Rahmens. Die Sitzung wird genutzt, um bei einer Fachperson Rückendeckung für die eigene Sichtweise zu holen. Alte Beweise werden vorgelegt. Der Partner wird angeklagt. Die Therapeutin soll urteilen, nicht helfen. Wenn sie das nicht tut, wird sie zur Feindin. Abbruch bei Konfrontation. Sobald die Therapeutin aufhört, ausschließlich die eigene Sichtweise zu bestätigen, sobald sachliche Fragen gestellt werden, sobald auch das eigene Verhalten thematisiert wird, wird die Therapie beendet. Mit einer dramatischen Begründung: Ich werde dort nicht ernst genommen. Die versteht das nicht. Das ist keine kompetente Therapeutin. Erfahrene Therapeutinnen erkennen das Muster. Manche beenden selbst die Zusammenarbeit, was in einer therapeutischen Praxis ein außergewöhnlich seltenes Ereignis ist. Wenn eine Fachperson mit 20 Jahren Berufspraxis sagt, sie habe so etwas noch nie erlebt, dann ist das keine Höflichkeitsfloskel. Das ist eine implizite Einschätzung, dass der Fall am extremen Rand des Spektrums liegt. Das ist kein Versagen der Therapie. Es ist das System, das sich schützt. 8. Was das mit dem Partner macht. Menschen, die längere Zeit nah an einer verdeckten Narzisstin waren, beschreiben erstaunlich ähnliche Erfahrungen, unabhängig voneinander, unabhängig von der konkreten Beziehung. Diese Übereinstimmung ist selbst ein Indiz dafür, dass es um ein Strukturphänomen geht, nicht um zufällige Konflikte. Zweifel an der eigenen Wahrnehmung. Habe ich das wirklich so gesagt? War ich wirklich so? Bilde ich mir das alles ein? Nach Monaten oder Jahren in dieser Dynamik weiß man es selbst nicht mehr sicher.
Übernahme von Schuld, die nicht die eigene ist. Man entschuldigt sich für Dinge, die man nicht getan hat, weil der Druck zu groß wird, weil die Energie fehlt, um zu kämpfen, weil man hofft, dass es dann besser wird. Emotionale Erschöpfung. Nicht wegen einzelner Konflikte, sondern wegen der Dauerhaftigkeit. Das Auf und Ab zermürbt. Nicht dramatisch, sondern schleichend. Suchartiges Festhalten. Die guten Phasen sind so intensiv, dass man immer wieder bleibt. Das ist nicht Naivität. Das ist Neurochemie, gleich mehr. Verlust von Orientierung. Was ist wahr? Was ist Interpretation? Was ist Manipulation? Diese Frage stellt man sich nach Jahren in einer solchen Beziehung mehrmals täglich und kann sie nicht mehr verlässlich beantworten. 9. Trauma-Bonding, warum man nicht loslassen kann. Wenn ein einziges Konzept dieser ganzen Dynamik den Schlüssel gibt, dann dieses. Und es ist gleichzeitig das am wenigsten Verstandene. Intermittierende Verstärkung ist ein Konzept aus der klassischen Verhaltenspsychologie. B.F. Skinner, ab den 1950ern, das Prinzip hinter Spielautomaten. Unvorhersehbare Belohnung nach Perioden ohne Belohnung erzeugt eine stärkere neurologische Bindung als verlässliche Belohnung. Das Gehirn schüttet bei unerwarteter Belohnung mehr Dopamin aus als bei erwarteter. In einer narzisstischen Beziehung bedeutet das, die seltenen, unvorhersehbaren guten Momente, Nähe, Wärme, das Gefühl, endlich gesehen zu werden, werden neurochemisch intensiver erlebt, als sie es in einer stabilen Beziehung wären. Das Gehirn wird süchtig nach diesen Momenten und kauft dafür die Eskalationen, die Vorwürfe, die Entwertungen ein. Patrick Carnes hat das in den 90ern systematisch beschrieben. The Betrayal Bond, 1997. Inzwischen ist der Mechanismus in Suchtforschung und Bindungstheorie gut etabliert. Was er für dich heißt: Wenn du nicht loslassen kannst, ist das kein Zeichen von Schwäche. Es ist keine Dummheit. Es ist Biologie. Und sie zu verstehen, ist der erste Schritt, sie zu durchbrechen. 10. Kann man einer verdeckten Narzisstin helfen? Ehrliche Antwort: Kaum und nicht durch dich. Persönlichkeitsstrukturen verändern sich nur durch intensive, jahrelange Einzeltherapie mit einem spezialisierten Therapeuten. Und nur dann, wenn die Person selbst erkennt, dass etwas nicht stimmt. Das setzt einen Leidensdruck voraus, der von innen kommt, nicht von außen. Die meisten verdeckten Narzisstinnen erleben das Problem nie als ihres. Es ist immer das Problem der anderen. Du kannst diesen Leidensdruck nicht erzeugen. Du kannst helfen, bis du leer bist. Das System nimmt es und verändert sich nicht. Du kannst Grenzen setzen. Das System unterwandert sie. Du kannst Gespräche anbieten. Das System nutzt sie als Anklagearena. Die schwierigste Erkenntnis, Mitleid und Hilfsbereitschaft, sind in dieser Konstellation keine Lösung. Sie sind Treibstoff. Was du tun kannst: Der eigenen Wahrnehmung vertrauen, auch wenn sie permanent in Frage gestellt wird. Dokumentieren, nicht um zu kämpfen, sondern um dich selbst zu erden. Abstand als Schutz verstehen, nicht als Aufgabe oder Niederlage. Eigene Therapie, nicht weil du das Problem bist, sondern weil du aus dieser Dynamik herausfinden musst. Den Retterinstinkt kennen und bewusst entscheiden, wann er aktiviert wird. 11. Eine wichtige Bemerkung zur Fairness. Bevor ich zum Schluss komme, ein letzter Gedanke. Dieser Artikel beschreibt ein Verhaltensmuster, das bei manchen Frauen vorkommt und genauso bei manchen Männern, manchen Müttern,
manchen Vätern, manchen Partnerinnen, manchen Partnern. Es kommt in lesbischen und schwulen Beziehungen vor, in Freundschaften, am Arbeitsplatz. Wer aus diesem Artikel ableitet, dass Frauen häufiger toxisch wären, hat ihn nicht verstanden. Verdeckter Narzissmus ist ein Persönlichkeitsmuster, kein Geschlechtermerkmal. Was geschlechtsspezifisch ist, ist die Ausdrucksform, und die hat soziale, nicht biologische Wurzeln. Beim männlichen Pendant sind die Codes andere: Stoizismus, verkanntes Genie, Workaholismus, Männercoach-Vokabular und so weiter. Darüber schreibe ich einen eigenen Artikel. Ebenfalls wichtig: Eine Frau, die sich in Teilen dieses Artikels wiedererkennt, ist nicht automatisch eine Narzisstin. Vieles, was hier beschrieben ist, kennen wir alle in milder Form. Mal ein Tag mit zu viel Selbstmitleid, mal eine Phase mit zu wenig Selbstreflexion. Das ist normal. Pathologisch wird es erst, wenn das Muster strukturell ist, also dauerhaft, durchgängig, in allen Lebensbereichen. Und wer eine narzisstische Persönlichkeit hat, ist nicht böse. Diese Menschen leiden auf eine Art, die wir von außen oft nicht sehen. Sie sind innerlich fragil, oft tief verletzt und brauchen das ganze System, um sich überhaupt selbst aushalten zu können. Das macht ihr Verhalten nicht weniger schädlich, aber es macht es verständlich, und verstehen ist nicht verurteilen. 12. Zum Schluss: Du bist nicht verrückt. Wenn du diesen Artikel bis hierher gelesen hast, vermute ich, dass du nicht zufällig hier gelandet bist. Vielleicht hast du gerade eine Trennung hinter dir, die sich anfühlt wie ein Aufwachen. Vielleicht steckst du noch mittendrin und versuchst zu verstehen, was eigentlich passiert. Vielleicht bist du erwachsenes Kind einer Mutter, die genau diese Muster hat. Vielleicht bist du auch einfach jemand, der ein Phänomen verstehen will, weil eine Freundin, ein Bruder, ein Kollege es gerade durchmacht. Die wichtigste Botschaft am Ende: Du bist nicht verrückt. Du hast dich, wenn du selbst betroffen bist, an einer Person gerieben, deren inneres System anders funktioniert. Das, was du erlebt hast, ist nicht Einbildung, auch wenn es dir tausendmal gesagt wurde. Verstehen ist Orientierung, nicht Urteil. Und Orientierung ist der erste Schritt raus. Wenn du tiefer einsteigen willst, ich habe dazu einen ausführlichen Artikel über narzisstische Konfabulation geschrieben. Das Phänomen, dass jemand seine eigenen Verzerrungen wirklich glaubt. Und einen Artikel über Schuld in Beziehungen, weil das Schuld-Ping-Pong eine direkte Folge dieser Dynamik ist. Der Männer-Pendant-Artikel zu diesem hier folgt in Kürze. Pass gut auf dich auf. Häufig gestellte Fragen, FAQ: Was ist verdeckter Narzissmus bei Frauen? Verdeckter, vulnerabler Narzissmus ist eine Form narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, die sich nicht durch offene Selbstdarstellung zeigt, sondern durch eine permanente Opferrolle. Bei Frauen kommt diese Form häufiger vor als die grandiose Variante, nicht aus biologischen, sondern aus soziologischen Gründen. Offene Grandiosität wird bei Frauen gesellschaftlich weniger toleriert als bei Männern. Wie erkennt man eine verdeckte Narzisstin? 8 typische Verhaltensmuster: Opferrolle als Form der Grandiosität, Poppsychologie als Anklagewerkzeug, DAVO, Täter-Opfer-Umkehr, narzisstische Konfabulation, On-Off-Zyklus mit Idealisierung und Entwertung, selektive Anspruchshaltung, Projektion eigenen Verhaltens, fehlende echte Selbstreflexion. Spezifisch weibliche Tarnungen sind Hochsensibilitätsetikett, spirituelles Vokabular, Tränen als Werkzeug, Mutterrolle als Schutzschild, Coaching-Industrie als Rückendeckung. Was ist der Unterschied zwischen grandiosem und verdecktem Narzissmus? Grandioser Narzissmus zeigt sich laut, dominant, selbstdarstellerisch: Ich bin der Beste. Verdeckter Narzissmus zeigt sich leise, verletzlich, leidend: Niemand versteht mich. Beide haben dieselbe Kernstruktur: fehlende Empathie, Anspruchshaltung, Unfähigkeit zur Selbstreflexion. Unterschied ist die Ausdrucksform. Forschungsbasis: Aaron Pincus, Pathological Narcissism Inventory, 2009. Sind Frauen häufiger Narzisstinnen als Männer? Nein. Beim grandiosen Narzissmus liegt der Männeranteil deutlich höher. Beim vulnerablen Narzissmus ist das Verhältnis ausgeglichener, mit leichtem Übergewicht bei Frauen. Die Daten variieren je nach Studie. Das ist soziologisch erklärbar. Offene Grandiosität wird bei Männern eher toleriert,
sodass sie diese Form leben. Frauen mit narzisstischer Struktur wählen häufiger die Opferrolle als sozial akzeptierten Ausdruck. Was ist eine narzisstische Mutter? Eine Mutter mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, oft verdeckt. Typische Muster sind Parentifizierung. Das Kind wird zur emotionalen Stütze der Mutter. Goldenes Kind, Sündenbock, bei mehreren Kindern. Triangulation, Kinder gegeneinander ausspielen. Schuldinduktion, Liebe an Wohlverhalten gekoppelt. Carol McBride hat das Konzept in Will I Ever Be Good Enough 2008 populär gemacht. Was ist DAVO? DAVO ist ein Akronym aus der Traumaforschung, geprägt 1997 von Jennifer Fried, University of Oregon. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Auf Deutsch Leugnen, Angreifen, Täter-Opfer-Umkehr. Eine typische Manipulationsstrategie bei narzisstischer Struktur. Eigenes problematisches Verhalten wird geleugnet, der Partner wird angegriffen, am Ende stellt sich die Person als Opfer dar. Warum kann man sich nicht von einer verdeckten Narzisstin trennen? Wegen Trauma-Bonding. Das psychologische Prinzip dahinter ist intermittierende Verstärkung. Dieselbe Mechanik wie bei Spielautomaten, B.F. Skinner. Unvorhersehbare gute Momente nach Eskalationen erzeugen neurochemisch eine stärkere Bindung als verlässliche Zuneigung. Das Gehirn wird süchtig nach den Hochs. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Biologie. Ist Hochsensibilität ein Anzeichen für verdeckten Narzissmus? Nein, nicht automatisch. Echte Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitszug und kein pathologisches Muster. Sie geht in der Regel mit erhöhter Empathie für andere einher. Das Selbstetikett hochsensibel wird aber im vulnerablen narzisstischen Repertoire häufig genutzt, um Kritik unangreifbar zu machen und extreme Reaktionen zu rechtfertigen, ohne sich reflektieren zu müssen. Indikator, wenn die Person hochsensibel für sich selbst beansprucht, aber wenig Mitgefühl für andere zeigt, ist sie eher hochreaktiv als hochsensibel. Kann man eine verdeckte Narzisstin verändern? Kaum und nicht durch den Partner. Persönlichkeitsstrukturen verändern sich nur durch intensive, jahrelange Einzeltherapie und nur dann, wenn die Person selbst Leidensdruck verspürt. Bei verdecktem Narzissmus ist das selten der Fall, weil das Problem immer als das des anderen erlebt wird. Hilfe und Mitleid sind in dieser Konstellation keine Lösung, sondern Treibstoff. Dieser Artikel beschreibt Verhaltensmuster auf Basis wissenschaftlicher Konzepte. DSM-5, Pinkus, Caligor, Kernberg, Ronningstam, Fried, McBride, Skinner und persönlicher Beobachtung. Er ersetzt keine professionelle Diagnose. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung kann nur ein qualifizierter Therapeut nach persönlicher Evaluation feststellen. Wer in einer schwierigen Beziehungsdynamik steckt, sollte sich an eine qualifizierte Fachperson wenden. Soweit diese Folge. Wenn dir das Gehörte etwas gegeben hat, auf patrickflender.com findest du den vollständigen Artikel zum Nachlesen, einen praktischen PDF-Ratgeber zum Herunterladen und Platz für deinen Kommentar darunter. Schreib mir, auch nur ein Satz reicht, und denk daran, du bist nicht verrückt. Verstehen ist Orientierung, und Orientierung ist der erste Schritt raus. Pass gut auf dich auf, bis zum nächsten Mal.